Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und der Februar steht bei Koro ganz im Zeichen der Liebe zu anderen, aber natürlich auch zu sich selbst. Und bei uns steht kommende Woche schon wieder das Glamp an. Das heißt, dass Pia und ich in einer Woche wieder für eine Woche Frühstück für unsere liebsten Freunde und Kolleginnen machen werden. Und wenn man für andere Frühstück macht, dann will man natürlich nicht einfach irgendwas hinstellen, sondern so richtig auftischen. Also Pia, was ist für nächste Woche in den Einkaufskorb bei Koro gewandert?
Ja, also ich will dir da erstmal beipflichten, Frühstück für andere zu machen, ist auf jeden Fall Teil unserer Love Language. Ich lieb's ja, Bowls zu machen mit Joghurt, Obst und Granola zum Beispiel. Und da habe ich mich für das Bio-Schoko-Granola entschieden. Und dann als Topping entweder das Mandelmus mit Zimt und Vanille oder, ihr erinnert euch an die Trendnuss, das gute alte Pistazienmus. Und als Snack für zwischendurch, so zum Kaffee zum Beispiel oder so, haben wir uns seit langem mal wieder die schokolierten Früchte gegönnt. Und zwar habe ich da einmal die Erdbeeren und die Himbeeren und die Pistaziencookies. Das ist auch ein absoluter Geheimtipp, Leute.
Ungelogen, ich kann es kaum erwarten. Sowohl das Glamp als auch das Frühstück. Und ich hatte ja lange ein selbst auferlegtes schokolierte Früchte-Verbot, weil ich die beim ersten und letzten Mal, als ich die bestellt habe, so weggeatmet habe. Ich bin aber sowas von bereit, diese Abstinenz zu brechen.
Und wenn ihr euch im Februar selbst oder anderen eine kleine Freude machen wollt, dann schaut unbedingt mal bei Koro vorbei und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr auf euren Einkauf auch im Februar 5%.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir bedanken uns bei Koro und euch wünschen wir viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Pia.
Mein Name ist Denise.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt.
Ich fühle mich nackt.
Ja, den Klicker habe ich heute für unsere Schnittmarkierungen, weil ich euch heute in eine Folge mitnehmen darf. Das ist ganz spontan entschieden worden. Von
ich freue mich so hart. Ich weiß, was kommt. Ja. Und ich glaube, ein Teil von euch hat wird sich auch sehr freuen.
Auch. Ich glaube, das war auch schon mal ein Thema, als wir nach Themen gefragt haben und so.
Und mir fehlt es auch.
Genau. Also erstmal, wie ihr wisst, wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Und zum Thema Gänsehaut gibt es eine Rubrik in unserem Podcast, die vielfach vermisst und sich wieder gewünscht wurde. Und ich bin auf eine lange Creepypasta gestoßen, die ich mir dann in Ruhe angeschaut habe und die mich zu dem Entschluss geführt hat, dass wir doch mal wieder eine, Achtung,
yay,
Creep Me Out Folge im klassischen
so
Sinne machen können.
Genau. Einfach eine fiktive Geschichte.
Genau, und ein bisschen Diskussion später über quasi die Motive, die in dieser Geschichte behandelt werden. Mhm. Und ich würde vorschlagen, ich schmeiß dich jetzt ins kalte Wasser, weil die Geschichte ist recht lang und es gibt aber Tagebucheinträge. Und ich würde mir wünschen,
lieben wir, seit Slenderman.
Genau, ich würde mir wünschen, dass du diese Tagebucheinträge für uns liest.
Okay.
Dann haben wir beide unseren Anteil an der Geschichte.
Sehr gern. Auch wenn ich mich gefreut habe, dich jetzt lesen zu hören.
Ja, kriegst du auch jede Menge davon und dann teilweise so Tagebucheinträge.
Alles klar.
Genau, bevor wir länger rummachen, wir lesen
bevor
euch
bevor wir
gemeinsam
länger rummachen.
Genau.
Das ist eine unglückliche Wortwahl.
Entschuldigung. Bevor wir noch, egal. Leute, wir gehen rein. Wir gehen rein. Und zwar, wir gehen rein in die Waldklinik. Letzten Sommer bin ich mit meinen Eltern umgezogen. Wir wohnten früher in einer Innenstadt, wo es viel Lärm und Dreck gab. Als meine Mutter zum zweiten Mal schwanger wurde, entschieden meine Eltern, dass mein Geschwisterchen in einer naturnahen Umgebung aufwachsen sollte. Sie haben sich lange Zeit gelassen mit dem Nachwuchs, da ich bereits 15 Jahre alt war, als meine Mutter schwanger wurde. Jedenfalls sind wir umgezogen, als meine Mutter im vierten Monat war. Es war ein Haus, das fern von jeder Zivilisation an einem Waldrand stand. Das nächste Dorf war 10 Kilometer entfernt, was für meine Eltern zwar keine große Entfernung war, für mich jedoch schon. Ich hatte schließlich kein Auto. Ich war erst dagegen, dass wir an einen solchen Ort ziehen, da ich so all meine Freunde verlieren würde und meine gewohnte Umgebung verlassen müsste. Ich versuchte meiner Mutter klarzumachen, dass sie mein Wohlbefinden zugunsten des Wohlbefindens des Babys opferte, aber ich hatte keine Chance. Für sie war es bereits beschlossene Sache, denn sie wollte unbedingt, dass ihr zweites Kind nicht so süchtig nach Technologie wird, wie sie mal sagte. Wir zogen also in dieses Haus am Waldrand und meine Mutter ließ meinen Vater meine Konsolen in den Dachspeicher schließen. Ich war ziemlich verärgert und ging meinen Eltern nach dem Umzug lange aus dem Weg. In den ersten Wochen habe ich immer mein Fahrrad genommen und bin in das nächste Dorf gefahren, um mir dort Freunde zu suchen. Doch leider wohnten dort nur jüngere Kinder und ich verlor schnell die Lust, mit ihnen zu spielen. In der dritten Woche, in der wir in dem neuen Haus wohnten, entschied ich mich, den Wald näher zu erkunden. Also ging ich täglich dort spazieren. Er war riesig und anfangs hatte ich Angst, mich darin zu verlaufen und ging nicht tief hinein. Nach einer Woche hatte ich einige Anhaltspunkte gesammelt und konnte täglich ein Stück tiefer in den Wald gehen. Abends, wenn ich nach Hause kam und mit meinen Eltern zu Abend aß, fragten sie mich, was ich den ganzen Tag gemacht habe und ich sagte immer, ich bin halt spazieren gegangen. Daraufhin haben sie nicht weiter gefragt. Sie waren wohl mit ihren Gedanken zu sehr mit dem Baby beschäftigt. Einen Monat später etwa entdeckte ich im Wald ein Gebäude. Es war sehr tief im Waldinneren und sah sehr seltsam aus. Das Gebäude war kein Wohnhaus, es sah eher aus wie eine Klinik, die jedoch sehr alt sein musste. Alle Fenster waren zerbrochen und an den Wänden wuchsen Pflanzen empor. Ich wollte mir das Gebäude näher ansehen und ging zum Eingang. Die Türen fehlten und der Boden war mit Moos bedeckt. Man erkannte jedoch, dass sich unter dem Moos Fliesen befanden, die aber größtenteils gerissen und kaputt waren. Vor mir erstreckte sich ein langer Flur, der an einer Treppe endete. Ich ging hinein und entdeckte, dass im Inneren noch alle Türen vorhanden waren. Ich ging zur ersten Tür und versuchte, sie zu öffnen, doch sie war abgeschlossen. Das Holz der Tür war zwar morsch, aber ich traute mich aus irgendeinem Grund nicht, die Tür kaputt zu machen. Vielleicht hatte ich Angst davor zu sehen, was hinter dieser Tür lag. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich noch nie zuvor eine Tür eingetreten hatte und mir Sorgen machte, stecken zu bleiben. Jedenfalls ging ich weiter und rüttelte auch an den anderen Türen. Doch sie waren alle verschlossen. Ich ging also die Treppe hoch und auch dort traf ich auf einen heruntergekommenen Flur voller scheinbar verschlossener Türen. Ich ging durch den Flur und bemerkte einen Türrahmen, in dessen Angel noch die Reste einer Tür hingen. Auf dem Boden um diesen Rahmen herum lagen morsche Holzsplitter. Ich sah in den Raum hinein. Darin war es stockfinster. Es gab keine Fenster. Nur das Licht, das durch ein zerbrochenes Fenster im Flur ein wenig in den Raum schien, erhellte ihn gerade genug, um zu erkennen, dass es eine Abstellkammer sein musste. Ich ging vorsichtig hinein und tastete an der Wand entlang. Im Inneren fand ich rechts vom Türrahmen einen Lichtschalter. Ich betätigte ihn, doch nichts geschah. Wahrscheinlich wurde das Gebäude längst nicht mehr mit Strom versorgt. Es war ein kleiner Raum, gerade genug Platz für eine Person und ich war umgeben von Regalen. Ich tastete die Regale ab und griff als erstes in Spinnweben und Staub. Ich klopfte meine Hände an meiner Hose ab und weil ich mich ein wenig bückte, stieß ich mit dem Rücken an das Regal hinter mir. Etwas fiel herunter. Zu meiner Überraschung war es eine Taschenlampe. Ich nahm sie und schaltete sie ein und tatsächlich, sie funktionierte. Allerdings war das Licht sehr schwach und flackernd und die Taschenlampe war sehr verstaubt und ein klein wenig klebrig. Ich leuchtete in dem Raum herum. Da fiel mir ein kleines Büchlein auf, das wie ein Tagebuch aussah. Es war schwarz und unbeschriftet, ein paar Seiten hingen raus und die Ränder der Blätter waren bereits vergilbt, doch es stand etwas darin geschrieben. Das schwache Licht der Lampe reichte nicht, um in Ruhe lesen zu können. Es war zu anstrengend, also entschied ich mich, das Buch mitzunehmen und zu Hause zu lesen. Ich ging noch etwas weiter nach hinten und entdeckte eine andere Tür, die nur noch halb im Rahmen hing, da die untere Hälfte fehlte. Ich kroch unter der Tür hindurch ins Rauminnere und sah, dass in diesem Raum das Dach eingestürzt war. Ein großer Haufen Schutt lag im ganzen Raum verteilt und ich kletterte hinauf, um nach draußen zu sehen. Es war ein schöner Ausblick. Jedoch waren die Bäume ziemlich hoch, sodass man nicht weit sehen konnte. »Wer baut so ein Gebäude mitten im Wald?«, fragte ich mich. Es kam mir so vor, als hätte irgendjemand nicht gewollt, dass man dieses Gebäude findet. Vielleicht war es ja irgendwas, was damals im Krieg benutzt wurde. Ein geheimes Forschungslabor oder eine Anstalt für psychisch kranke Soldaten. Heute bin ich mir sicher, dass es eine psychiatrische Klinik gewesen sein musste. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Patienten, die dort eingesperrt gewesen waren, wirklich krank gewesen waren. Ich ging also zurück nach Hause und lief sofort in mein Zimmer. Das Abendessen hatte ich vergessen, denn ich war viel zu neugierig darauf zu lesen, was in dem Tagebuch stand. 1. August, 20.01 Uhr.
Mein Name ist Eddie. Ich bin ein Patient in der Waldklinik und führe dieses Tagebuch, weil hier seltsame Dinge vor sich gehen. Gestern ist einer der Patienten verschwunden. Dave, ein guter Freund von mir, ist seit gestern nicht mehr in der Klinik. Niemand weiß von dieser Klinik. Nur die Patienten und die Männer in den weißen Kitteln. Sie haben mich geholt. Sie haben gesagt, ich sei verrückt und ich müsste behandelt werden. Aber ich weiß es. Ich weiß, dass das hier kein Ort ist, an dem Kranke geheilt werden. Das ist ein Labor für Versuche an Menschen. Ich habe gefragt, wo Dave hin ist, und sie haben gesagt, er ist geheilt. Er wurde entlassen. Das haben die gesagt, aber ich glaube ihnen nicht. Dave hätte mir das erzählt, wenn er entlassen werden soll.
Das Abendessen ist fertig, rief meine Mutter zu mir hoch und ich erschrak. Ich klappte das Buch erstmal zu und ging runter zum Essen. Was ist denn los mit dir? Heute bist du ja direkt in dein Zimmer gestürmt. Wir wissen ja, dass du eingeschnappt bist wegen deiner Konsolen, aber ich dachte, du hättest dich langsam daran gewöhnt und Gefallen an der Natur gefunden, fragte mich meine Mutter am Tisch. Ja, Mama, ich habe Gefallen an der Natur gefunden. Ich entschied mich, ihnen nichts von meinem Fund zu erzählen. Und da wir in dem Haus kein Internet hatten, konnte ich auch nicht darüber recherchieren. Nach dem Essen ging ich also wieder in mein Zimmer und hoffte, durch das Tagebuch mehr über diese mysteriöse Waldklinik herauszufinden. 2. August, 0.53 Uhr.
Es ist jetzt Nacht. Ich bin mir sicher, wenn ich danach suche, finde ich Spuren von Dave. Ich muss herausfinden, was mit ihm passiert ist. Die Männer in den weißen Kitteln schlafen nachts. Sie schließen immer meine Türe ab, doch ich habe einen Schraubenzieher in der Besenkammer gefunden. Ich werde jetzt versuchen, die Türe zu öffnen und Hinweise suchen. Ich muss wissen, was hier vor sich geht.
2. August, 4.26 Uhr.
Ich habe gesucht. Alle Türen sind nachts verschlossen. Die Türen, die wir nie betreten dürfen, sind zu gut verschlossen. Ich glaube, sie sind von innen versperrt. Da muss jemand drin sein. Ich habe im Wald nach Spuren von Dave gesucht, aber da waren keine. Der Boden war weich, aber ich habe keine Fußabdrücke gesehen. Dave wurde nicht entlassen. Dave ist noch hier.
Es war ganz schön spannend. Mir war zwar bewusst, dass das ein Mensch geschrieben hatte, der offensichtlich demjenigen, der das Buch finden würde, etwas mitteilen wollte, aber für mich fühlte es sich eher an wie eine spannende Geschichte. Leider sollte ich bald erfahren, dass diese Einträge keine erfundenen Geschichten waren. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung und schlief ruhig ein. Am nächsten Tag nahm ich ein paar Batterien und einen Schraubenzieher mit und ging wieder zum Haus. Als erstes holte ich die Taschenlampe und setzte die Batterien ein. Ich schaltete sie an. Zwar leuchtete sie heller, aber das Flackern war immer noch da. Hat wohl einen Wackelkontakt, dachte ich, und ging wieder ins Erdgeschoss. Ich entdeckte, dass an der Seite der Treppe eine kleine Tür eingelassen war, die deutlich stabiler aussah als die anderen Türen. Sie war mit Metall verstärkt und daher unmöglich zu zerstören gewesen. Ich versuchte mit dem Schraubenzieher das Schloss zu öffnen. Es war ein altes Schloss und es war relativ einfach, es zu öffnen, jedoch ging die Tür trotzdem nicht auf. Wie es im Tagebuch beschrieben war, war diese Tür von innen nochmal verschlossen, vielleicht durch einen Riegel. Immerhin wusste ich jetzt, dass diese Tür nur von diesen Männern im weißen Kittel betreten werden durfte. Ich öffnete eine andere Tür im Erdgeschoss und entdeckte eine Art Kantine. Ein langer, morscher Tisch, umgeben von zerbrochenen Stühlen, befand sich in der Mitte des Raumes. Das Licht von draußen drang durch viele Fenster hinein. Ich nahm mir einen Stuhl, der noch einigermaßen in Ordnung war, setzte mich hin und las weiter im Tagebuch. 5. August, 21.04 Uhr.
Heute ist wieder ein Patient verschwunden. Es haben viele nach ihm gefragt. Wieder hieß es, er wurde entlassen. Ich war in der Nacht wach. Es wurde niemand entlassen. Es sind Lügen, alles Lügen. Sie sind in diesem Raum, den wir nicht betreten dürfen. Ich weiß, wo die Männer im weißen Kittel schlafen. Sie haben nur einen Raum. Dort schlafen sie alle. Ich habe es gesehen. Keiner von den Männern schläft in diesem Raum, den wir nicht betreten dürfen. Was ist da unten? Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Ich werde diese Nacht im Wald einen Eingang suchen.
6. August, 5.10 Uhr.
Ich habe keinen Eingang gefunden. Ich habe die ganze Nacht gesucht. Ich bin schmutzig. Die Männer im weißen Kittel werden sehen, dass ich schmutzig bin. Ich muss meine Klamotten verstecken. Ich muss mich waschen. Ich muss mich beeilen.
6. August, 6.19 Uhr.
Ich habe meine Klamotten aus dem Fenster geworfen. Sie haben mich gefunden. Sie haben mich gefragt, warum ich meine Klamotten aus dem Fenster geworfen habe. Ich habe gesagt, sie wurden entlassen. Sie wissen, dass ich nicht verrückt bin. Ein Verrückter würde das tun. Ein Gesunder tut so etwas nicht. Sie haben mich angesehen. Sie wissen es. Ich bin der Nächste. Ich muss mich verstecken.
7. August, zwischen 13 und 14 Uhr.
Ich bin weggelaufen. Sie wollten mich holen. Sie wollten mich im Schlaf holen. Sie kamen alle in mein Zimmer, alle sechs, aber ich war nicht in meinem Zimmer. Ich war in der Besenkammer. Ich habe den Schlüssel der Besenkammer mitgenommen. Sie suchen nach mir. Ich kann ihre Schreie hören. Ich habe nicht viel Vorsprung. Der Wald ist zu groß. Ich finde keinen Ausweg. Bald haben sie mich.
7. August, zwischen 14 und 15 Uhr.
Ich bin verletzt. Ich bin über eine Baumwurzel gestolpert. Jetzt ist es vorbei. Sie haben mich bald. Ich muss das Tagebuch verstecken. Ich muss den Schlüssel verstecken. Ich werde den Schlüssel schlucken. Das Tagebuch vergrabe ich hier und reiße ein paar Seiten heraus. Die nehme ich mit.
Die nächsten Seiten hingen lose im Tagebuch, als seien sie herausgerissen und nachträglich wieder eingefügt worden. 8. August, vermutlich morgens.
Ich bin wieder zurück. Sie haben mich in den Raum gesperrt. In den Raum, den wir nicht betreten dürfen. Ein Mann mit Glatze hat die Tür geöffnet. Der Mann im weißen Kittel hat dreimal schnell geklopft, dann zweimal langsam und dann wieder dreimal schnell. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Aber ich höre etwas. Ich kann mich nicht vom Fleck bewegen. Meine Füße sind gefesselt. Sie haben das Papier und den Stift nicht gefunden. Zum Glück habe ich trainiert, im Dunkeln zu schreiben. Sonst könnte ich nicht aufschreiben, was hier vor sich geht. Ich höre ein Stöhnen. Es hört sich an wie sterbende Menschen. Ich muss hier weg. Aber ich will auch wissen, was mit Dave passiert ist.
8. August, mittags.
Sie bringen dem Mann mit der Glatze Essen. Vermutlich, wenn alle in der Kantine sitzen. Dann bringen sie ihm Essen. Ich bin in einer Zelle. Als die Tür geöffnet wurde, konnte ich das sehen. Es war nur ein kurzer Moment. Von der Tür führt eine Treppe runter. Dann steht man in einem großen Raum. In diesem Raum ist ein Tisch, da sitzt der Glatzkopf. Ich glaube, der Glatzkopf hat keine Augen. Er braucht kein Licht, nicht mal zum Essen. Ich habe nicht bemerkt, dass der Glatzkopf die ganze Zeit da sitzt. Als ich hierher gebracht wurde, hatte ich einen Sack über dem Kopf.
8. August, abends.
Ich habe gesagt, dass ich aufs Klo muss. Der Glatzkopf hat die Gittertür geöffnet und mich aufs Klo gebracht. Es war nur ein Loch in einem kleinen Raum. Ich musste den Schlüssel holen. Meine Hände sind dreckig, aber mit dem Schlüssel und der Miene meines Kugelschreibers kann ich vielleicht die Fußschellen öffnen.
Die Seiten hatten braune Flecken und angeekelt legte ich sie wieder ins Buch zurück. Ich bemerkte, dass es draußen fast dunkel geworden war und machte mich schnell auf den Weg nach Hause. Nach dem Abendessen las ich weiter. Die nächsten Seiten waren wieder lose, hatten braune und rote Flecken und auch die Tinte schien anfangs ein wenig rot zu beinhalten, obwohl sie sonst blau war. 9. August, nachts.
Ich habe es geschafft. Ich konnte mich befreien und habe den Glatzkopf gerufen. Er hat die Gittertür geöffnet und ich habe ihm die Kugelschreibermine in den Hals gerammt. Dann bin ich an ihm vorbeigelaufen. Ich hatte mir gemerkt, wo die Treppe ist und bin zur Tür gegangen und sie ist von innen mit einem Riegel verschlossen. Ich habe sie geöffnet, bin in die Besenkammer gelaufen und habe abgeschlossen. Die Männer in den weißen Kitteln schlagen gegen die Tür. Ich muss hier weg. Ich bin hier nicht sicher. Ich weiß nicht, was mit dem Glatzkopf passiert ist.
Die nächste Seite war wieder im Tagebuch befestigt. 10. August, morgens.
Ich bin geflohen. Die Männer in den weißen Kitteln sind weggelaufen. Ich habe Geräusche gehört. Ich glaube, Patienten sind in den Raum gelaufen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin gerannt, als die Männer in den weißen Kitteln weg waren. Ich bin hierher zurückgekommen, zum Tagebuch. Im Wald ist etwas. Etwas, das vorher nicht da war.
Auf den nächsten Seiten waren nur einzelne Sätze gekrickelt, wie »Ich habe Hunger« und »Es ist hinter mir her«. Der Ort wurde mir immer unheimlicher. Was war das für eine Klinik, in der Patienten in eine dunkle Zelle gesperrt werden? Und warum sind die Männer weggelaufen? Was waren das für Wesen, die hinter dem Tagebuchautor her waren? Hatte er vielleicht Wahnvorstellungen? Ich wollte herausfinden, was es wirklich mit diesem Ort auf sich hatte, und ich entschied mich am nächsten Tag, die abgeschlossenen Zimmer zu untersuchen. Im Nachhinein denke ich, dass ich das lieber hätte lassen sollen. Am nächsten Tag war ich also wieder im Gebäude. Ich schloss ein weiteres Zimmer im Erdgeschoss auf. Es war das Schlafzimmer der Männer im weißen Kittel. 6 schimmelige Betten standen in diesem Raum, zusammen mit einem großen Kleiderschrank und einem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch lag eine alte Akte. Es war kaum etwas darauf zu erkennen, doch als ich sie aufklappte, stand auf der ersten Seite Experiment Waldklinik und irgendwelche Zahlen. Auf den nächsten Seiten waren irgendwelche Versuche fachwissenschaftlich beschrieben worden. Offensichtlich wurde das Verhalten der Patienten getestet und einigen wurde dann ein Medikament verabreicht. Eine Liste der Patienten war beigefügt. Die Liste war vergilbt und kaum lesbar, aber ich konnte die Namen Dave und Eddie darauf wiedererkennen. Das Tagebuch schien also echt zu sein und ebenso die Vermutungen und Beobachtungen von Eddie. Ich ging in die oberen Stockwerke und versuchte, die Tür zum Zimmer neben der Besenkammer zu öffnen. Ich schaffte es und ging hinein. Es war Eddies Zimmer, laut des Tagebuchs. Sein Bett, dessen Matratze schon komplett zerfleddert war, eine Kommode, ein Stuhl und ein alter Kleiderschrank standen im Raum. Das Holz war morsch und stank. Ich ging zum Fenster, doch mir fiel nichts Ungewöhnliches auf. Ich verließ also das Zimmer wieder und versuchte, ein anderes zu öffnen, in der Hoffnung, dort einen Hinweis zu finden, was hier geschehen war. Ich konnte die Tür vom Zimmer gegenüber aufschließen, doch etwas schien die Tür von innen zu blockieren. Ich ging einen Schritt zurück und stieß mit der Schulter gegen die Tür, die daraufhin nachgab und zerbrach. Der morsche Teil, der aus der Tür brach, fiel ins Zimmer und krachte auf das, was die Tür blockiert hatte. Ein Stuhl, der unter die Türklinke geklemmt worden war. Ich ging hinein und meinen Blick zog es automatisch in Richtung Schrank, der rechts neben der Tür stand. Als ich sah, was in dem Schrank hing, dessen Türen weit offen standen, stockte mir der Atem und ich hätte beinahe aufgeschrien. Meine Augen begannen zu tränen. Im Schrank hatte sich jemand erhängt und seine Überreste hingen noch immer dort. Offenbar wurde sein Tod nicht bemerkt, bevor die Klinik stillgelegt wurde. In dem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht, weil ich nur so schnell wie möglich weg wollte und dachte, ich müsste mich übergeben. Ich rannte aus dem Zimmer, wollte die Treppe hinunter, doch ich rutschte aus und stürzte. Ich muss auf dem Kopf gelandet sein, denn ich wurde ohnmächtig. Meine nächste Erinnerung ist, dass ich durch den Wald nach Hause gelaufen bin. Ich wollte nicht, dass meine Eltern mich sahen, also bin ich sofort hochgelaufen und habe gerufen, dass ich schlafen gehe. Meine Klamotten waren schmutzig und ich hatte eine Beule am Kopf. Obwohl ich Kopfschmerzen hatte, las ich weiter im Tagebuch. 13. August, tagsüber.
Ich kann nicht mehr. Seit 3 Tagen fliehe ich davor. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe mich in einem hohlen Baum versteckt. Aber es wird mich bald finden. Die Patienten sind alle fort. Es gibt kein Entkommen aus diesem Wald. Ich weiß, dass alle davor weggelaufen sind. Doch es ist niemand im Wald außer mir und dem, was mich verfolgt. Ich bin der Letzte. Wenn jemand das findet und liest, flieht. Kommt dem Wald nicht zu nah und haltet euch von der Waldklinik fern. Ich lasse das Tagebuch im Baum zurück und hoffe, ich kann jemandem dadurch meine Geschichte erzählen. Ich bin Eddie, Patient der Waldklinik. Leb wohl.
Moment mal. Er hatte das Tagebuch im Wald gelassen? Aber wieso hatte ich es dann in der Besenkammer gefunden? Hatte es etwa jemand vor mir gefunden und dorthin gelegt? Jetzt war ich wieder neugierig und konnte keine Ruhe finden. Trotz meines Fundes und trotz der Warnung beschloss ich, mich am nächsten Tag noch einmal auf den Weg zur Waldklinik zu machen. Als ich am nächsten Morgen dort ankam, hatte ich bereits meinen Entschluss gefasst. Es gab nur einen Weg, die Wahrheit herauszufinden. Ich musste in den Keller, in den Raum, den niemand betreten durfte. Ich versuchte abermals, die Tür zu öffnen, doch sie war von innen verschlossen. In dem Moment fiel mir auf, dass es gar nicht möglich sein könnte. Wenn die Klinik verlassen war, wie konnte dann die Tür von innen verschlossen sein? Ich stieß also gegen die Tür, rüttelte daran, doch nichts geschah. Dann fiel mir ein, wie die Männer in den weißen Kitteln im Tagebuch die Tür geöffnet hatten. Ich klopfte dreimal schnell, zweimal langsam und dann wieder dreimal schnell. Ich erwartete nicht, dass etwas passieren würde, aber leider lag ich komplett falsch. Tatsächlich hörte ich ein Knarzen und Schritte, die langsam näher kamen. Ich bekam Panik und sah mich nach etwas um, womit ich mich zur Wehr hätte setzen können, doch ich fand nichts, griff stattdessen die Taschenlampe fester und nahm eine bedrohliche Stellung ein. Die Tür ging auf und als ich sah, wer dort stand, erschrak ich mich so sehr, dass ich schrie und meine Beine anfingen zu laufen, ohne dass ich das Gefühl hatte, ihnen den Befehl dazu gegeben zu haben. Ich rannte und rannte. Die ganze Zeit hatte ich ein Gefühl, verfolgt zu werden und sah mich nicht um. Nach einer Weile musste ich mich ausruhen und versteckte mich neben einem Baum. Ich atmete schwer und hatte riesige Angst. Es war ein Glatzkopf, der mir die Türe geöffnet hatte. Ich konnte ihn zwar nicht genau ansehen, aber ich habe sofort bemerkt, dass seine Augen geschlossen waren. Wie kann das sein? Das muss alles ewig her sein. Es kann unmöglich sein, dass dieser Typ noch lebt. Ich wusste nicht weiter. Sollte ich nach Hause laufen? Oder wieder umkehren und mich vergewissern, dass ich mir das alles doch nicht eingebildet hatte? Ich sah mich nachdenklich um und mir fiel auf, dass ich in einem Teil des Waldes war, den ich nicht kannte. Mist, wie soll ich den Weg zurückfinden? Da hörte ich plötzlich ein Knacken und bekam Angst. Sofort lief ich weiter und noch tiefer in den Wald hinein. Ich wollte bloß weg von dem, was da war. Während ich lief, bemerkte ich etwas Seltsames an dem Wald. Er wirkte etwas grüner und die Bäume schienen jünger und gesünder als um die Klinik herum. Normalerweise würde mir so etwas nicht auffallen, aber ich kannte den Wald mittlerweile gut genug, dass mir das neu vorkam. Ich dachte, ich wäre einfach an einer Stelle, an der ich vorher noch nie gewesen war. Als ich lief, sah ich nach hinten, um zu sehen, ob ich verfolgt wurde. Da stolperte ich über eine Wurzel und verletzte mich am Fuß. Oh, verdammt! Ich saß auf dem Boden und hielt mir meinen Knöchel. Es tat höllisch weh, aber ich musste weiter, also humpelte ich noch ein Stückchen. Ich sah einen großen Baum und als ich näher herankam, bemerkte ich, dass er hohl war. Scheinbar wurde er mal von einem Blitz getroffen. Ich wollte mich darin verstecken, doch meine Aufmerksamkeit wurde von etwas abgelenkt, auf das ich getreten war. Es war eine Kugelschreibermine. Seltsam, wie kommt die denn hierher? Fragte ich mich. Aber dann nahm ich sie und schrieb meine Gedanken auf ein paar leere Seiten im Notizbuch. Ich habe dieses Notizbuch in der Waldklinik gefunden. Etwas Seltsames geht hier vor. Ich habe an die verbotene Tür geklopft und der Glatzkopf machte auf. Ich bin gerannt und habe mir den Fuß verstaucht. Falls ich es nicht schaffe und mir etwas geschieht, bitte gebt meiner Familie im Haus am Waldrand Bescheid und gebt ihnen dieses Notizbuch. Dann versuchte ich mich daran zu erinnern, welches Datum wir heute hatten, um den Eintrag zu datieren. Ich schauderte leicht, als es mir wieder einfiel, und ich schrieb es mit zittriger Hand nieder. 13. August 2014. Ich lehnte am Baum, als ich schrieb, und entschied mich dann, als ich fertig war, mich erstmal im Baum zu verstecken und auszuruhen. Ich ging hinein und sank erschöpft zu Boden. Ich hatte Kopfschmerzen von meiner Beule und mein Fuß tat weh. Letztendlich musste ich kurz eingeschlafen sein, denn das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass meine Hand etwas berührte, das auf dem Boden gelegen hatte. Ich hob es auf und erschrak. Es war dasselbe Notizbuch wie das, was ich in der Klinik gefunden hatte. Ich blätterte darin und die Einträge waren exakt gleich, bis auf die letzte Seite, die ich beschrieben hatte. Dieser Eintrag fehlte. Hat Eddie eine Kopie seines Notizbuchs gemacht? Und wenn ja, wann? Und wie? Ich konnte mir das nicht erklären. Mein Gefühl sagte mir jedoch, dass ich dieses Notizbuch in die Besenkammer bringen musste, dort, wo ich es gefunden hatte. Ich versuchte, mich gegen diesen Gedanken zu wehren, da ich so unglaublich Schiss hatte, wieder dorthin zurückzukehren, aber ich hatte das Gefühl, ich war es Eddie schuldig. Seltsam, dabei kannte ich ihn nicht mal. Ich hatte bloß sein Tagebuch gelesen, aber irgendwie verband uns das. Jedenfalls entschied ich mich, das erste Tagebuch, in das ich geschrieben hatte, im Baum zu lassen und das andere in die Klinik zu bringen. Ich humpelte also los in die Richtung, die für mich wie die Richtung zurück zur Klinik wirkte. Es war ruhig und das Gefühl, verfolgt zu werden, war weg. Nach einer Weile erreichte ich tatsächlich die Klinik. Mir stockte der Atem. Sie war in einem viel besseren Zustand und wirkte überhaupt nicht mehr so alt, als wäre sie erst vor ein paar Jahren verlassen worden. Die Tür stand offen und ich ging hinein. Innen waren wieder alle Türen verschlossen, auch die verbotene Tür zum Keller. Ich ging die Treppe hoch und wunderte mich immer noch, dass alles wie neu aussah. Ich ging zur Tür der Besenkammer und öffnete sie. Sie war nicht verschlossen. Ich legte das Notizbuch und die Taschenlampe an die Stellen, wo ich sie gefunden hatte, und wollte daraufhin losrennen und einfach nur verschwinden. Doch als ich mich umdrehte, stand dort jemand. Oder etwas. Ich wurde am Kopf getroffen und wurde ohnmächtig. Nachdem ich die Geschichte erzählt habe, bleibt es erstmal still. Nach einiger Zeit fragt er mich:
Warum hast du das nicht schon früher erzählt?
Weil es unmöglich sein kann, dass du Eddie bist. Diese Geschichte muss Jahrzehnte her sein.
Ich bin erst 3 Jahre hier unten. Viel länger kann es doch gar nicht her sein.
In seiner Stimme höre ich Verwirrung. Welches Jahr haben wir denn deiner Meinung nach?
1952 natürlich.
Ich muss schlucken. Wie kann das sein? Wenn das wirklich stimmt, bin ich nicht einmal geboren. Ich will hier weg, sage ich zu Eddie und muss dabei an das Essen zu Hause denken. Hier gibt es nur mittags etwas zu essen. Ich weiß nie, was es ist, aber ich habe Hunger und esse es immer. Außerdem stinkt es hier nach Verwesung und Ausscheidungen.
Wir wollen alle hier weg.
Ich lehne mich an die Wand und schlage vor Wut mit der Faust dagegen. Autsch! Ich muss mir die Fingerknöchel aufgeschürft haben, doch dafür bemerke ich etwas. Der Ziegel, den ich getroffen habe, scheint locker zu sein. Ich taste in der Dunkelheit die Wand ab und kann den Ziegelstein entfernen. In der Lücke ertaste ich etwas, das sich wie Papier anfühlt, und tatsächlich sind es leere Blätter. Ich nehme etwas Blut von meiner Hand und schreibe mit dem Fingernagel auf das Papier. 1. August. Ich warte nun seit 353 Tagen auf meine Rettung. Doch jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich aufgebe.
Okay. Es hat mir sehr harte Silent Hill-Vibes gegeben.
Ohne dass ich das je gesehen habe, kann ich nicht sagen.
Aber es hat so richtige Parallelwelten, Upside-Down-Vibes. Also einfach, dass du irgendeine Schwelle übertrittst und auf einmal in einer parallelen Realität.
Aus der auch keiner entkommen
genau,
kann.
Genau, aus der keiner mehr entkommen kann, ja. Existierst. Und irgendwie, und deine alte Realität existiert noch, aber
du weißt nicht, wie es dahin zurückgehen soll.
Nee, und du kriegst auch davon eigentlich nichts mehr mit.
Ja.
So.
Ja.
Ja.
Genau. Ich hatte auch so Zeitschleifen, Zeitreise-Dinger. Und natürlich habe ich gedacht, das ist die perfekte Zeit, um mal sich so generell das Motiv der psychiatrischen Klinik, des Asylums
ja,
im
ja
Horror.
Sehr beliebt und
genau.
Gängig und so.
Und ich habe mich halt gefragt, warum.
Mhm.
Und ja.
Und ich muss auch einfach ganz ehrlich noch sagen, es ist so unbefriedigend, dass es keine Auflösung gibt.
Ja. Naja, die Auflösung ist letzten Endes ja, dass er jetzt genau wie Eddie in dieser
Zeitschleifen
ja, oder in dieser
Situation oder
Dimension, whatever, feststeckt. Ja. Und die Frage ist halt tatsächlich so, also ich meine, die Fragen, die man sich ja stellen kann, ist, hat es in dieser Klinik jemals Insassen gegeben oder ist es einfach diese Dimension, die da drin stattfindet?
Mhm.
Und ist dieses Tagebuch, was ja offenbar, das ist ja auch noch so
warum
ein Mindfuck
das auch
irgendwie.
Mehrfach?
Das existiert nicht mehrfach. Er hat es ja selber in die Besenkammer reingelegt.
Oh Gott.
Und hat es dann selber da, also das, dieses, also das ist halt so eine Mindfuckery, ne?
Ja, Leute, ganz, ich muss hier ein Geständnis ablegen.
Ja.
Also ich mag manchmal lichte Momente haben, aber bei einer Sache bin ich wirklich, wirklich beschränkt im Denken. Und das ist auch, wenn man mir Spielregeln und so erklärt.
Ja.
Nur weißes Rauschen. Ich bin komplett verloren. Ich habe nichts verstanden. Hier ist es ähnlich.
Aber das kriegst du, ne? Dass er das selber da reingelegt
ja,
hat.
Ja.
Und dass er, also, dass er quasi, also ja. wie so eine Art, dass er sozusagen da wieder angesetzt hat, wo er in der Besenkammer, da ist er ja umgehauen worden, als er
genau.
das Tagebuch da hingelegt hat. Dass quasi seine Geschichte,
die er selbst
die
dann
er selber
gefunden.
Dann gefunden hat, dort wieder anfängt sozusagen. Deswegen hatte ich so harte Zeitschleifen-Vibes.
Ja. Oh, aber da musst du mich mit der Nase draufstoßen.
Ja, okay.
Weil sowas, also. Wirklich, ich habe manchmal echt oft ein Brett vorm Kopf, vor allem wenn ich eine Geschichte nur einmal höre und
ja.
sie nicht selber aufbereitet habe oder so.
Verstehe ich total.
Dann bin ich manchmal so richtig beschränkt.
Ich finde die auch einigermaßen interpretationsvielseitig,
ja.
sag ich mal.
Mhm.
Aber das sind so die Sachen, die ich mir irgendwie zurechtgelegt habe,
ja.
wie ich es verstanden habe. Und ich hatte dann noch den Gedanken, ich weiß nicht, ob man es so interpretieren kann, bevor wir jetzt so ein bisschen auf unsere Einordnung sozusagen
auf
zu sprechen
kommen. Auf das Asylum.
Genau. Ich habe mich erinnert gefühlt an den Zeitumkehrer, den Hermine im Gefangenen von Azkaban
ja.
hat. Weil
ja, ja.
ich mich auch gefragt habe, der Protagonist hier oder die Protagonistin ist ja auf den Spuren von Eddie unterwegs.
Mhm.
Und Eddie fühlt sich verfolgt.
Mhm.
Also so, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Da läuft das schon parallel ab. Er bringt ja,
ja
auch das Ding in die Besenkammer. Und ich habe mich halt gefragt, ob die Auflösung ist quasi, dass er derjenige ist, der auch von dem sich Eddie verfolgt fühlt, weil er ja quasi die ganze Zeit da unterwegs ist.
Mein Fuckery.
Ja, total, total. Aber dazu auf jeden Fall auch noch später mehr.
Mhm.
Also, ich habe mich halt gefragt, ich habe gegoogelt so ein bisschen, ne? Aber wenn man bei Google eingibt, also ich bin ja Millennial und ich benutze ja Chatty nicht so oft.
Also ChatGPT meinst
genau.
du mit Chatty.
Und ich habe mich gefragt, so was kann ich googeln, habe dann überlegt, habe dann versucht so Motiv, psychiatrische Klinik im Horror, Motiv, psychiatrische Klinik, Popkultur, sonst was. Dann habe ich natürlich ganz viele irgendwelche Feuilleton-Artikel aus irgendwelchen Zeitungen gefunden und oder halt aus irgendwelche Kulturartikel aus Zeitungen oder halt einfach, keine Ahnung, wie es wirklich ist in einer geschlossenen Psychiatrie, also nichts, was mich irgendwie weitergebracht hätte. Also habe ich gedacht, frage ich Chitty und habe einfach gefragt, warum ist die psychiatrische Klinik so ein beliebtes Motiv im Horror- oder Gruselbereich? Und ich fand seine Antworten sehr, sehr schlüssig und habe gedacht, ja, so hätte ich es auch interpretiert.
Mhm.
Man kann ihn das übrigens fragen und er wird auch Quellen ausspucken. Allerdings sind die alle hinter so Paywalls von eben Medizindatenbanken, Psychologiedatenbanken und so. Da gibt es halt Doktorarbeiten und so weiter, die sich genau mit dem Thema beschäftigen.
Darf ich einen blinden
ja.
Rateversuch starten?
Ja.
Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass in solchen Kliniken früher sehr viel Menschenverachtendes passiert ist? Also auch so zu Zeiten des Nationalsozialismus, mit humanen Experimenten, so Dinge wie Lobotomie.
Ja, also
ja.
spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
Mhm. Und da war es ja was, also wenn du in so ein Asylum gekommen bist, oder in so eine Klinik, das war ja was Schlimmes, was
genau.
dein Leben mitunter bedroht hat.
Genau. Und da geht's, also das, was du quasi sagst, da wäre dann sozusagen der psychologische Effekt, der dahinter steht. Machtmissbrauch aus realen historischen Vorbildern.
Ja.
So, wo es dann um Zwangsbehandlungen, Fixierungen, Elektroschocks, Medikamentenmissbrauch, Experimente und so weiter geht.
Boah, ja,
die
es gab mal
alle
Elektroschocktherapien.
Ja, klar.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Ich glaube, die gibt's heute noch.
Das ist ja ein Ding.
Gibt's noch, ne?
Ja.
Werden auch bei Depressionen und so noch angewandt, ne?
Ja. Mhm. Also ich habe hier jetzt was von der Unimedizin Mainz. Und die EKT hat ein sehr breites Wirkspektrum und zeichnet sich durch raschen und zuverlässigen Wirkungseintritt aus. Die EKT wirkt antidepressiv, antimanisch und bei Katatonie.
Ja.
Warum ist das dann so?
Warum ist das Teil der Popkultur sozusagen? Oder
ja,
warum
wird das so?
Weil das ja, ich meine, ich sag mal so, ne, was wir ja kennen, sind dann irgendwie angeschnallte Leute auf irgendwelchen Stühlen, die dann so Krämpfe machen und sowas.
Ja.
Das ist ja alles anders als wenn, also du dosierst das ja sehr wohl, ne?
Ja.
Und klar, das ist immer, ich erinnere mich auch.
Aber auch die Erfolgschancen bei zusätzlichem Vorliegen von Wahnideen, Halluzinationen oder depressivem Stupor hat die EKT eine Erfolgsrate von 82%. Leute, nächstes Thema steht.
Ich sag ja, gibt es auch heute noch.
Ja.
Aber der, ich sag mal, der Elektroschock als solcher, wir wissen, also alle Dorfkinder, die schon mal an einen Elektrozaun gefasst haben, wissen das nicht so geil. Und ich denke, dass das einfach so ein Ding ist, wovor wir einfach Angst haben, weil das ja auch nichts ist, was tagtäglich irgendwie, also du, das ist ja nicht wie sich mit einem Messer zu schneiden, man kriegst du mal einen Elektroschock, da steht ja, uns wird von Kindesbeinen angebläut, nicht in die Steckdose fassen, whatever. Ja.
Also dann ist es aber, obwohl es so eine hohe Wirkrate hat oder so wirksam ist, scheint es ja nicht sonderlich weit verbreitet zu sein.
Also ich kenne auch keinen, der Elektroschocktherapie bekommen hat, und das war auch tatsächlich eine Information, die tief in mein, kennst ja, ich habe manchmal ja so Momente, wo irgendwas aus meinem Hirn aufploppt, was ich weiß, und ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß, dass ich es weiß. Ne, so. Aber ja, genau. Also tatsächlich ist das eben ein Punkt. Machtmissbrauch nach realem Vorbild in solchen psychiatrischen Einrichtungen. Dann natürlich das Stigma und die gesellschaftlichen Tabus, die auch immer wieder eine Rolle spielen,
die
wir auch nicht loswerden. Ne? Isolation und ausgeliefert sein. Du bist auf Gedeih und Verderb anderen Personen ausgeliefert, und das führt wiederum zu Kontrollverlust. Und damit einhergeht auch, dass der Horror oft davon lebt, dass Wahrnehmung nicht gesichert richtig ist.
Und das finde ich ja eh immer super gruselig.
Ja, genau.
Als Horrormotiv. Also wenn halt darauf rumgeritten wird, dass deine Wahrnehmung völlig an der Realität vorbei sein könnte und du kannst gar nicht mehr unterscheiden, was echt ist und was nicht.
Genau.
Ja.
Und also dieses quasi dieses verrückt sein, was man so.
Dieses geflügelte Wort.
Also dieses geflügelte Wort, genau. Und letzten Endes, das fand ich eigentlich am smartesten von Chetty, dass die als die psychiatrische Klinik als Spiegel gesellschaftlicher Angst funktioniert, weil es geht gar nicht um die Klinik als solche und es geht auch gar nicht um das, was da passiert, sondern es geht um die Metapher einer großen gesellschaftlichen Grundangst, nämlich nicht reinzupassen und nicht normal genug zu sein. So, bin ich normal genug? Passe ich ins Schema? Passe ich ins System? So, ne? Ich meine, das ist natürlich dann, hat eine bisschen mehr Bedeutung auf der Metaebene sozusagen, aber trotzdem ist es natürlich auch eine reale Angst, die Menschen haben. Genau, also wir haben quasi einen Cocktail aus Ungewissheit, einem Machtgefälle, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein anderen Personen, und du kommst auch nicht mehr raus, eingesperrt sein, also Isolation, und so eine Identitätsangst, was stimmt mit meiner Wahrnehmung, was stimmt nicht mit meiner Wahrnehmung, wer bin ich eigentlich und bin ich normal genug? So. Tatsächlich gibt es eben Leute, die dazu publiziert haben, ich konnte das nicht lesen, aber es gibt einen Aufsatz, der heißt The Horror of Stigma, Psychosis and Mental Healthcare Environments in 21st Century Horror Film. Und das ist ja genau das, ne?
Ja.
Also so zu Deutsch, Stigmatisierung als Horror, die Psychose und psychiatrische Einrichtung im Horrorfilm des 21. Jahrhunderts ungefähr, grob übersetzt. Genau, so. Fand ich ganz interessant, weil ich hätte es auch gerne genauso eingeordnet. Also es macht total Sinn. Gibt natürlich noch viel mehr Quellen und so. Ich wollte damit eigentlich einfach nur sagen, Leute, ich habe einfach ChatGPT bemüht, weil wir eine Spaß- und Fun-Folge heute machen. Und finde,
da kann man das auch. Da kann man sich auch mal getrost an Peter wenden.
Genau,
ChatGPT heißt für mich Peter.
Ja. Genau, und ich habe einfach gedacht, das ist fein so, weil letzten Endes geht es für uns ja um eine Diskussion, und ich wollte euch einfach sagen, ja, es gibt dazu tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten
Literatur,
aber ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass das, was hier zusammengetragen wurde, so passt.
Ich meine, es ist ja auch einfach ein Appell an den gesunden Menschenverstand.
Genau.
Und ne?
Genau, also
wir wollen dem kritischen Denken durch KI nicht gänzlich entsagen.
Verlasst
also,
euch
es
nicht
macht
auf
Chatty.
Aber
nee,
es
aber
ist eine Diskussionsgrundlage jetzt eher in unserem
Fall. Was da auch
Fall,
steht.
Ne?
Ja.
So.
Ja.
Genau. Und das zweite Motiv, was ja auch noch da war, ist ja so ein bisschen diese Zeitreise-Zeitschleife-Geschichte. Und ich wollte dich fragen, ob du Horrorfilme kennst, in denen Zeitreise oder Zeitschleifen eine Rolle spielen.
Boah, Zeitreise oder Zeitschleife. Also ich musste sofort an Grave Encounters denken. Das ist nämlich so ein Found-Footage-Asylum-Horrorfilm von früher, den ich damals sehr, sehr, sehr gruselig fand. Aber das ist auch schon alt. Ich weiß nicht, wie ich das sehen würde, wenn ich den jetzt nochmal gucke. Ansonsten, wie gesagt, Silent Hill, würde ich sagen, ist aber eher Parallelwelt-Horror. so richtig Zeitschleife. Es gibt 100 pro Horrorfilme, wo man immer wieder in dem gleichen Loop festsitzt und nicht ausbrechen kann, aber die fallen mir gerade nicht ein.
Gibt's auf jeden Fall. Ich habe die auch gefunden. Man kann das nachschlagen, aber ich habe sie nicht aufgezählt, weil ich keinen davon gesehen habe. Überraschung, ne? So.
Aber wir könnten sie ja für dich gucken.
Ja, ihr könntet sie für mich gucken, das stimmt. Also, ja, dann reiche ich die Liste mal nach.
Mach mal.
Ich kann die Liste ja auch mal so nachreichen, dass wir die noch in die Shownotes packen können,
genau.
Falls ihr da irgendwie Bock drauf habt auf solche Filme.
Und dann tun wir es in die Folgenbeschreibung und unter den Instagram-Beitrag einfach.
Ja, perfekt. Ja. Genau. Ich fand auch total spannend, so Zeitreise im Horror. Also, man kennt das ja eher so aus Science Fiction und so.
Genau,
ne?
Ich muss ja.
Genau. Und
da muss ich auch zum Beispiel gerade an Interstellar denken. Achtung, ich spoilere das jetzt kurz.
Ja.
Es gibt jetzt 30 Sekunden.
Ja, genau.
Es ist ja aber so, dass er die SOS-Rufe durch das Regal seiner Tochter schickt, die er am Anfang des Films findet.
Hey.
Die Anomalie hat er selbst ja verursacht,
weil
er die Raumzeit, also weil er eine andere Dimension, dies, das, ja.
Du hast total recht, das wäre genauso wie in unserer Geschichte.
Das wäre genau wie in unserer Geschichte, ja.
Alles klar, okay. 30 Sekunden sind vorbei, es geht weiter im Text. Genau, also ich fand es irgendwie spannend, dass das jetzt hier in der Geschichte, wenn wir sie richtig interpretiert haben. Ich bin auch gespannt, wenn ihr noch andere Interpretationsideen habt, dann schreibt die doch gerne mal in die Kommentare. Fände ich auch interessant, wenn da noch jemand andere Ideen zu hat. Oder geht ihr mit? So, ne? Dass das jetzt in einer Gruselgeschichte so viel Platz eingenommen hat, fand ich total spannend, weil ich eben auch, ich gucke nicht viele Horrorfilme, aber mir ist auch in den paar, die ich gesehen habe, keiner begegnet, der irgendwie mit Zeitreise zu tun hatte.
Aber ich finde, es ist ein super gängiges Albtraum.
Ach, guck. Ja, diese Zeitschleife, das hast du doch manchmal.
Super,
ne?
Oft. Also ich finde, das ist ein ganz gängiges Albtraum-Narrativ, dass man in irgendeiner Zeitschleife festhängt und egal, was man tut, man kommt da nicht mehr raus. Das ist halt eben auch Kontrollverlust.
Wir hatten das auch im No-End-House.
Das No-End-House haben wir nie behandelt.
Haben wir das nicht
gemacht? Steht noch auf der Liste, haben wir nie gemacht.
In meinem Kopf hatte ich so...
Ich weiß, du denkst immer, wir haben das schon gemacht.
Immer,
haben
wir
nie gemacht. Aber wir haben das Creep-Me-Out-Format ja reanimiert. Also können wir das
No-End-House machen.
Das No-End-House können wir also gerne noch machen und uns dann auch, vielleicht habe ich bis dahin mich ein bisschen bewandert, was Zeitschleifen und Horrorfilme angeht.
Ja, dann können wir auch nochmal Tipps geben.
Mhm.
Auf jeden Fall, eine meiner Lieblings-Creepypastas, No-End-House.
Okay.
Und ich habe mich aber gefragt, so warum macht das mit uns? Und du sagst richtig so Kontrollverlust, ne? Dann kam mir gleichzeitig der Gedanke an so Filme wie Butterfly-Effekt.
Stimmt, ja.
Der ja kein Horror war, aber zumindest
aber so
ein Sci-Fi-Thriller irgendwie
schon,
sowas. Ja, genau so.
Mhm.
Und da war es ja auch so, dass ich spoiler jetzt den Film nochmal, ihr könnt gerne nochmal 30 Sekunden vorspulen, ab jetzt. Also da war es ja auch so, dass er quasi immer Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hat, die dann die komplette Zukunft beeinflusst haben.
Mhm.
Und teilweise eben dann so signifikant verändert hat, dass die Identität in der Gegenwart eine komplett andere war irgendwie. Beziehungsweise das eigene Gefühl zu sich selbst und zu seinem Umfeld. Und ja, so ein bisschen auch so war ja auch das Thema die Abschaffung der eigenen Existenz innerhalb eines Sozialgefüges sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Jedenfalls ist da ja die große Frage, die uns auch Angst macht. Was passiert, wenn ich meine eigene Identität, meine eigene Entstehung verhindere?
Das ist Großvaterparadoxon.
Ah.
Wenn du zeitreisend bist und deinen eigenen Großvater tötest, dann kannst dich nicht, also dann merkst du, hast du ein Problem.
Ja, genau, so. genau. Mhm. Ja, bin ich noch dieselbe Person, wenn ich auch nur Kleinigkeiten in meiner Vergangenheit verändere?
Mhm.
Existiere ich noch, wie du sagst, wenn ich meine Entstehung verhindere?
Mhm.
Solche Dinge. Und das bringt mich nochmal zum Zeitumkehrer bei Hermine. Da habe ich auch gedacht, ja, diese Zeitreiselogik, ja, wenn schon gewisse Dinge irgendwie im Hintergrund wahrgenommen werden, die man aber auf den ersten Guck nicht wahrnimmt oder im ersten Moment nicht wahrnimmt und dann im Nachgang macht alles Sinn, was passiert ist in den Szenen, weil man weiß, okay, da hat eine Zeitreise stattgefunden.
Ich liebe Zeitreiseplots,
weil
ich glaube, das sind somit die komplexesten Brain-Scratcher, die du haben
kannst.
Du musst
auf so viel achten.
Und ich finde auch, das ist eine hohe Schreibkunst einfach, ja, des Plottens. Und, also an der Stelle muss ich, glaube ich, nochmal auf mein Lieblings-Anime Attack on Titan verweisen. Ja. Man ahnt, aber man muss ihn komplett gucken. Sonst, ja, macht da kein, logisch, auch keinen Sinn. Ja. Weil du wirst sehr lange nicht dahinter kommen, dass es was mit Zeit zu tun haben, ja, könnte. Und wenn du es dann aber erfährst, dann,
ja,
fallen dir so viele Dinge wie, ja, Schuppen von,
ja,
den,
ja,
Augen.
Ja, ja.
Weil das Foreshadowing, ja, ja, auch einfach, mua,
ja,
ja, große Schreibkunst. Liebe ich. Gute Plots.
Ja. Ja, wie du sagst, ne? Es ist so komplex, weil man eben auf so viele Sachen achten muss. Du musst ja selber.
Es ist natürlich auch sehr logikfehleranfällig.
Total.
Also jeder
total
Autor setzt sich, glaube ich, auch so ein bisschen in die Nesseln, wenn,
ja,
er so einen
und du
Plot
musst,
macht.
Du musst ja selber in deinem Gehirn die ganze Zeit Zeit,
genau,
reisen, sowohl vor und zurück. Du musst ja die ganze Zeit springen, musst überlegen, mhm, okay, was ist jetzt relevant? Was ist der Zeit reist? Was verursacht der, was durch die nicht in der Zeitreise,
mhm,
wahrgenommen werden könnte und umgekehrt und,
ja,
so, ne?
Ja,
ja, das finde ich, ist ein super, super spannendes Thema. Ja, genau, im Grunde. Das waren die beiden Themenkomplexe,
weißt du, was
die wir heute
witzig
behandeln
ist?
Wollten.
Wir haben passend zum Zeitreisethema heute ja auch ein bisschen eine Zeitreise gemacht, weil es eben mal wieder eine Creep-Me-Out-Folge wie,
ja,
aus alten Zeiten,
ja,
war.
Ja, ja, ja.
Und ich habe, also, so, ich weiß, das wird nicht so krass gehört wie die anderen Folgen oder so, aber ich finde, wir veröffentlichen auch nur alle 14 Tage und wenn man dann vielleicht mal von der einen auf die andere Woche meine Creep Me Out dazwischen schiebt, so, dann geht euch da draußen ja auch nichts verloren, die,
ja,
Leute, die nicht so gerne Creep Me Out,
ja,
hören.
Naja, ich meine, wir haben ja auch früher die Zuhörerfolgen abwechselnd mit der Creep Me Out,
genau,
gemacht und so.
Ja.
Ne?
Das Ding ist einfach, also sie machen mir schon Spaß,
ja,
wenn man denn gute Geschichten findet.
Ja.
Deswegen würde ich auch sagen, da kann man schlecht gute Versprechungen machen.
Das ist die Sache.
Weil wenn
du nicht
findest, ich will keine Geschichte, die mir gar nicht gefällt,
nein,
vorstellen. So, ne, das ist einfach doof.
Absolut nicht. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, es war jetzt ein absoluter Glücksgriff mal wieder.
Ja.
Weil die auch so schön atmosphärisch war und man wirklich,
ja,
auch so in diesem Wald
hast
war.
Hast du den Autoren oder die Autorin?
Leider nein.
Ach, ist anonym verfasst?
Ja, also da steht ja sonst dann immer bei, auch,
genau,
mit Link zum Autorenprofil und,
ja,
so. Da steht leider keiner.
Okay.
Ich habe allerdings, werde ich diese Geschichte verlinken, mhm, in den Shownotes. Und wenn ihr da nachlesen wollt oder da nochmal selber rumsuchen, dann könnt ihr das gerne machen.
Ja.
Genau, sonst würde ich natürlich Autor oder Autorin auch benennen und verlinken, mhm, so wie wir es sonst immer machen. Aber manchmal findet man das nicht im Wiki.
Ja, mhm, ja. Naja, weil es dann halt auch einfach nicht hinterlegt wurde und,
genau,
dann wahrscheinlich auch,
ganz genau,
mit Grund so.
Ja.
Aber wie gesagt, das Wiki, das hier Creepypasta-Wiki ist ja dafür gemacht, dass man da Geschichten einstellen,
genau,
kann, die zum Teilen gedacht sind.
Genau.
Deswegen ist das
zu unserem
fein.
Großen Glück.
Genau, zu unserem großen Glück. Und ja, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Überraschung. Ich,
ja,
hatte sehr viel Spaß, mal wieder einer Geschichte zu lauschen.
Same.
Und freue mich auf die. Ich glaube, ich habe auch noch eine.
Geil.
Ich hatte ja auch noch mal gesucht.
Ja.
Anderes Thema.
Ja.
Aber
geil,
die chillt auf meinem PC.
Ja, das
wäre
cool.
Können wir demnächst auch noch machen.
Ja, ja. Das wäre schön, wenn,
mhm,
man so wenigstens.
So immer mal wieder.
Wenn man so 2, 3, 4 Folgen im Jahr mal in guter alter Creep-Me-Out-Manier machen könnte, das wäre schon schön.
Ja.
Also, ne?
Ja. Allein für die Nostalgie-Vibes und ich weiß, also den
so
ein oder anderen Horrorgeschichten, so,
ja,
Fan da draußen gibt es ja durchaus.
Ja, genau. Und Creep-Me-Out-Fans gibt es auch da draußen.
Ja,
das wissen
na
wir.
Klar. Ja.
Es gab ja viele, die gesagt haben, ich wünsche mir mal wieder eine Creep-Me-Out.
Richtig. There you go.
Genau. Genau, und bevor wir uns jetzt verabschieden, müssen wir natürlich noch einmal hausmeistern. Leute, wir gehen auf Tour und sind in ganz, ganz vielen Städten unterwegs.
Wir sind in München, Stuttgart, Leipzig, Hannover, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt.
Genau.
Aber all das findet ihr auch im Linktree in der Folgenbeschreibung.
Genau.
Und dann, ja.
Sichert euch eure Tickets. Wir freuen uns, euch zahlreich dort begrüßen zu dürfen.
Yes. Ein Drittel, hattest du gesagt, schon
ein
weg,
Drittel,
ne?
Ist weg der Karten.
Damn.
Und es sind erst 2 Monate um, seit wir 2,5 Monate um, seit wir Ticket-Release oder Verkaufsstart hatten.
Ja.
Also sichert euch eure Tickets. Wir freuen uns auf euch. Genau.
Yes.
Und es geht übrigens los Ende Oktober,
mhm,
bis Anfang Dezember.
So,
also
ist
schön
es.
In der Spooky Season. Wir sind mitten in der Spooky Season mit euch am Start.
Ja.
Und wir bringen einen super spannenden Fall mit.
So.
Genau.
Das war das.
Das war das.
Das Wort zum Sonntag.
Genau. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören alle.
So ist es.
Und bis dahin,
bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.